Medizin einfach erklärt. Mit Falk Stierkant. Präsentiert vom Medic-Center Nürnberg.
Es ist Dienstag, der 19.01. Und wie jeden Dienstag darf ich euch recht herzlich willkommen heißen beim DocPod mit der Lisa.
Hallo, hier ist die Lisa.
Hallo Lisa.
Ja, schönen guten Tag. Es ist Dienstag, ja, und wir sind wieder mitten in der Woche und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder bei dir in der Praxis sein darf. Mal schauen, wie lange das noch so geht.
Ja.
Wir sind mit einem sehr großen Abstand sitzen wir hier in unserem Studio, beziehungsweise in deinem Praxisraum.
Sprechzimmerstudio.
Sprechzimmerstudio, genau. Und bisher geht es noch alles ganz gut. Man weiß nicht, wie die Regelungen in einer Woche, in einem Tag, in einem Monat aussehen werden. Ich hoffe, es wird immer und immer besser. Momentan schaut es natürlich nicht so aus. Die Maßnahmen werden weiter verschärft und ja, wir müssen sehen, wo wir bleiben.
Ja, also ich glaube tatsächlich, man muss ja dazu sagen, wir nehmen diesen Podcast jetzt Mittag am Dienstag auf. Momentan tagt auch der Koalitionsausschuss und wir wissen noch nicht, welche Ergebnisse da rauskommen und welche Verschärfungen es jetzt wieder geben wird. Aber ich persönlich gehe jetzt davon aus, dass für Bayern nicht ganz so viel im Petto ist, weil ich einfach wir haben schon die schärfsten Regeln und die strengsten Regeln, nicht die schärfsten, die strengsten. Und ich glaube, dass man da gar nicht so viel verschärfen wird. Man wird einfach Deutschland an Bayern anpassen, was das Regelwerk angeht. Da bin ich relativ sicher. Mhm. Und insgesamt finde ich das aber zu wenig. Ich weiß nicht, du wirst von der Initiative Zero Covid gehört haben.
Ja, habe ich gehört.
Und das ist eine vernünftige Geschichte, dass man einfach sagt, okay, also eigentlich müssten wir die Zahlen auf Null drücken. Ja, und die Grenzen streng kontrollieren, um wieder ein halbwegs vernünftiges Alltagsleben hinzubekommen. Neuseeland hat das im Übrigen so gemacht und bei denen funktioniert das ganz gut.
Okay, haben die tatsächlich null Patienten, die Covid-19 haben?
Ich weiß nicht, wie der Stand heute ist, aber die hatten seit langem keine oder nur eine minimale Anzahl an Covid-Patienten. Ja. Und Wahnsinn. Die sind aber abgeschottet. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast, Australien hat gestern noch gesagt, also im Jahr 2021 wird man die Grenzen nicht mehr aufmachen.
Okay, welche Grenzen meinst du jetzt genau? Also man darf ja noch überall hinreisen in Europa, sage ich
jetzt mal. Du darfst nicht nach Australien reisen.
Man darf nicht nach Australien, ja. Aber
genau.
Das macht ja jetzt auch keinen Sinn, quer über den Kontinent zu fliegen, um das Virus dann weiterzutragen, weil im Endeffekt werden Mutationen auch weitergetragen.
Ja, aber Australien lässt ja niemand mehr rein.
Ja,
und die haben gesagt, klar, also zumindest Urlaub wird es da nicht geben. Und was Geschäftsreisen und persönliche Reisen angeht, da muss man, glaube ich, 14 Tage in Quarantäne, Test machen. Freunde von mir sind jetzt nach Singapur ausgewandert. Mhm. Falls ihr das hört, sie hören eigentlich immer den DocPod, dann beste Grüße. Und die mussten also 14 Tage lang in ein Hotelzimmer in Quarantäne und durften da nicht raus mit zwei kleinen Kindern. Das ist sportlich. Und ja, also andere Länder handhaben das einfach viel strenger. Wir sind mitten auf dem Kontinent. Wir haben nur eine sehr kleine Seegrenze und dementsprechend dieses Virus mit dieser Verbreitung passt einfach nicht zu den Open Borders der EU. Das ist einfach so. Ne? Mhm.
Weißt du, wie denn die wirtschaftliche Lage aussieht dort? Weil wenn da wirklich alles stillsteht, wenn die Leute da echt auf Null gefahren sind.
Wo meinst du?
Muss ja tatsächlich in Neuseeland?
Nee, da steht nicht alles still. Die haben einfach durch einen sehr strengen Lockdown und durch sehr, sehr strenge Einreisebeschränkungen die Erkrankung auf ihrem Inselchen da im Griff. Da steht gar nicht alles still, ganz im Gegenteil. Die können ganz normal leben. Also ich glaube, Neuseeland lebt momentan wie als ob es kein Corona gäbe, was ja da auch zutrifft.
Das wäre natürlich super, wenn es bei uns auch so wäre, aber das steht natürlich in den Sternen, ob das irgendwann so sein wird. Weißt du, welche Beschränkungen oder beziehungsweise Sperren es da gab in Neuseeland? Weißt du das?
Nein, also nicht im Detail. Die haben halt einen sehr strengen Lockdown gehabt, also richtig streng. Und die können ihre Grenzen, ich hatte die Seegrenze erwähnt, die können ihre Grenzen halt dicht machen. Wenn du kannst nicht nach Neuseeland schwimmen, ja, also wenn die sagen, es kommt keiner mehr rein oder alle, die reinkommen, müssen sofort in Quarantäne, dann ist das so. In Deutschland gibt es zwar eine Quarantäneanordnung, aber die kontrolliert keiner. Und in anderen Staaten, zum Beispiel in Frankreich, gibt es für Quarantänebrecher Haftstrafen. Mhm. Ja, in anderen Staaten wirst du direkt wieder vor die Tür gesetzt. Bei uns gibt es ein Du-Du-Du, wenn du die Quarantäne nicht einhältst. Und das ist natürlich, wie gesagt, dieses Virus und unsere liberale Lebensart, unsere offenen Grenzen, unsere normalerweise Errungenschaften, das passt leider nicht zusammen, weil das Virus nämlich genau da angreift.
Du hattest ja letzte Woche auch von der Strategie geredet. Das wäre ja eigentlich tatsächlich eine Strategie, die theoretisch so funktionieren könnte, wenn man jetzt alles erstmal runterfährt und dann tatsächlich in kürzester Zeit, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, wie realisierbar das ist, aber in kürzester Zeit wieder alles aufmachen kann, wie in Neuseeland. Wenn man die Grenzen allerdings dicht macht.
Ja, du kannst die Grenzen nicht dicht machen. Ne? Also das ist ja, das Thema hatten wir ja schon 2015, als die Flüchtlinge kamen. Mhm. Die Frage, da haben ein paar Leute gesagt, ja, wir müssen die Grenzen dicht machen. Dann gab es natürlich die eine Fraktion, die das jetzt mal auf moralischer Ebene diskutiert hat. Die andere Fraktion hat es aber auf praktischer Ebene diskutiert und hat gesagt, naja gut, okay, wir können einfach nicht unsere tausende Kilometer fassende Grenze zumachen. Das geht nicht. Mhm. Du kannst nicht, also diese Grenze lässt sich nicht zumachen.
Okay, also für uns ist es keine Option.
Nein.
Jetzt fallen ja die Zahlen etwas. Also wir haben heute 11.369. Das ist ein bisschen weniger als letzte Woche im Vergleich.
Mit Unschärfen, ne? Das muss man wissen.
Das heißt Unschärfen?
Naja, es gab Nachmeldungen. Bayern und Rheinland-Pfalz, glaube ich, Nordrhein-Westfalen, ich weiß es nicht. Also Bayern und ein anderes Bundesland hatten nicht vernünftig gemeldet. Gestern die Zahl war viel zu niedrig, dafür ist die heute etwas zu hoch. Also das ist nicht ganz aussagekräftig. Aber okay, der Effekt von Weihnachten und Silvester ist weg.
Ich habe jetzt mal tatsächlich in die Corona-Zahlen geschaut. Wir hatten am 30. Dezember 49.000 Fälle. Dagegen ist jetzt 11.369 ein bisschen weniger.
49.000, bist du sicher?
49.000 tatsächlich.
Echt?
Ja. Ich habe es nicht geglaubt, aber wir hatten ja auch darüber gesprochen, wie hoch wird die Zahl noch steigen. Da hattest du ja gesagt, zwischen 40.000 und 50.000.
Da lag ich ja gar nicht so falsch.
Und tatsächlich haben wir die 50.000 fast geknackt. Aber dadurch sind die naja, super ist es nicht. Aber die Maßnahmen greifen ja jetzt etwas langsam, sehr langsam. Die Sterberate bleibt allerdings noch ziemlich hoch. Jetzt wollte ich dich fragen, das habe ich dich, glaube ich, noch nie gefragt, an was liegt es, dass so viele Menschen sterben, vor allem in Deutschland? Ich habe nämlich gelesen, dass in anderen Ländern die Zahlen höher sind, aber im Verhältnis weniger Leute sterben.
Das ist ein statistischer Effekt. Das hat zum einen was damit zu tun, dass das Virus hat eine bestimmte Infekt- oder Fallsterblichkeit. Und dann hängt das ja jetzt nach. Also die Leute, die heute sterben, haben sich vor 3-4 Wochen angesteckt. Ja, also das repräsentiert eher die Situation von vor 3-4 Wochen. In 3-4 Wochen, wenn wir wieder eine andere Situation haben, dann hat das nämlich, dann haben wir die Sterbezahlen von den Infektzahlen von heute. Mhm. Und dann ist eine Frage der Demografie. Also Deutschland ist ein altes Land, eines der ältesten Länder überhaupt. Und wir das Virus bringt ja ältere Leute mehr um, muss man ein bisschen vorsichtig formulieren, als jüngere Leute. Mhm. Und das ist, wie gesagt, einfach eine ganz klare Frage der Demografie, was aber nicht heißt, dass es weniger schlimm ist. Und worauf ich immer wieder hinweise und auch irgendwie im letzten Video schon hingewiesen habe, was wir auf YouTube gemacht haben, du hast halt durch die Bank, durch alle Altersgruppen hinweg eine Rate an Langzeit-Covid-Folgen von 10%. Das heißt, auch Leute, die gar keine Symptome hatten, 10% davon haben irgendeine Art Langzeitfolgen, ja, und ich warne immer so ein bisschen davor, die ganze Geschichte auf Infektionszahlen und Sterberate zu begrenzen, weil es gibt halt auch noch eine Menge dazwischen.
Also jetzt zusammengefasst kann man sagen, wir werden in 2-3 Wochen sehen, wie tatsächlich die Sterberate von heute ist im Gegensatz zu den Zahlen, die wir jetzt haben. Also jetzt haben wir 11.369 und es wird dementsprechend in 2-3 Wochen weniger Verstorbene sein.
Genau, also die genau, das reflektiert, also die Sterberate reflektiert einfach die Situation von vor 3-4 Wochen. Weil du steckst dich an, dann hast du eine Inkubationszeit von so 10 Tagen, wenn es blöd kommt, dann wirst du krank, dann dauert es nochmal 10, 12, 14 Tage, bis du schwer krank wirst, dann wirst du schwer krank, dann dauert es nochmal ein paar Tage, bis du auf die Intensivstation gehst, dann wird dort um dein Leben gekämpft und dann stirbst du und das sind 3-4 Wochen. Das heißt, jetzt reflektieren wir im Grunde genommen Silvester.
Ja. Jetzt haben wir ja Maßnahmen, die ab gestern gelten, sage ich jetzt mal. FFP2-Maske muss jetzt in den, oder beziehungsweise nur in Bayern gelten.
Ist schon kompliziert. Heute gibt es eine neue Runde, aber wir haben Maßnahmen, die ab gestern gelten.
Ja, also, ja. Aber musst du auch sagen, es ist nur in Bayern, nicht in Deutschland. Ich bin immer total verwirrt, weil ich denke immer, das ist für Deutschland, gilt für Deutschland, aber irgendwie, ja.
Ja, als Bayer denkt man immer Deutschland und Bayern, wo ist eigentlich der Unterschied?
Na, auf jeden Fall müssen wir FFP2-Maske tragen in Einkaufsläden, in Arztpraxen und in Bussen und Bahnen.
Und an Haltestellen.
Und an Haltestellen tatsächlich, okay. Ja, FFP2-Masken eben auch in Arztpraxen, das kann ich ja nochmal sagen. In unseren Medic-Center-Praxen müssen auch aktuell immer FFP2-Masken getragen werden. Ab nächster Woche ist es tatsächlich erst so, dass man das wirklich kontrolliert. Also eine Woche geht noch, dass man ja eventuell ohne...
Naja, das ist Kulanz, ne?
Ja, also, es ist Kulanz, genau. Die Frage ist halt auch, wo kriegt man so schnell FFP2-Masken her? Ich habe das gehört von Bekannten, die stehen stundenlang in Apotheken rum. In vielen ist es ausverkauft. In vielen kostet es super viel Geld. Also eine Maske kostet mittlerweile 3 Euro oder so. Die kann man tatsächlich nur einen Tag oder sollte man nur einen Tag tragen. Natürlich trägt man die immer nur so 15 Minuten, eine halbe Stunde am Tag, wenn man mit der Bus oder Bahn fährt oder einkaufen geht. Aber im Endeffekt ist es trotzdem sehr teuer und sofort erhältlich ist es natürlich auch nicht.
Na, sofort erhältlich ist es. Also wir hatten gestern 2 Patienten, die ohne FFP2-Maske kamen. Die haben ja gebeten, in die Apotheke nach unten zu gehen und eine zu holen und die kamen nach 10 Minuten wieder hoch.
Okay, das ist gut.
Das ist kein Problem. Teuer ist das.
Aber es gibt natürlich auch andere Situationen, ne? Also ich habe
ja gut, aber es war ja genug Zeit, sich auf dieses Thema vorzubereiten. Und
eine Woche.
Man muss einfach sagen, also in Geschäfte gehen, Bus und Bahn zu benutzen, in die Arztpraxis gehen. Das sollten ja die Ausnahmen sein. Die Leute sollen zu Hause bleiben. Mhm, ja? Genau. Na klar muss ich einkaufen gehen, aber wenn ich einkaufen gehe, kann ich die Maske auch mehrmals benutzen. Das ist nicht das Problem. Die Maske ist doch kein Freifahrtschein, sich frei zu bewegen. Die Leute sollen zu Hause bleiben und wenn sie nun mal rausgehen, dann müssen es halt FFP2-Maske aufsetzen und das... da gibt es wirklich Vor- und Nachteile. Also viele von meinen ärztlichen Kollegen sehen das sehr, sehr kritisch, weil die FFP2-Maske im Gegensatz zum ganz normalen Mund-Nasen-Schutz, OP-Maske, tatsächlich eine gewisse körperliche Konstitution braucht, um sie tragen zu können. Ich habe die ja immer an und im Dienst auch und gehe mal 3 Stockwerke, also ich bin fit, ja, aber gehe mal 3 Stockwerke mit einer FFP2-Maske nach oben, dann kriegst du keine Luft mehr. Das sind Masken, die tatsächlich das körperliche Niveau einschränken und damit muss man umgehen können. Das muss man mal gemacht haben und da darf man sich nicht überschätzen. Und ich glaube, das ist ein Problem und wie gesagt, viele von meinen Kollegen sehen das kritisch. Ich sehe es aber aus infektiologischer Sicht wieder gar nicht kritisch, weil ich schon davon überzeugt bin, dass FFP2-Masken die Infektiosität einer Bahnfahrt oder einer Busfahrt oder eines Einkaufs gerade in Anbetracht des neuen Virus, was da gerade so kursiert, also der 3-Virus, weil es tauchen ja im Grunde genommen jeden Tag neue auf, deutlich einschränkt. Also wir haben jetzt ein Virus, was einfach 50% infektiöser ist und jetzt müssen wir hergehen und sagen, okay, wie können wir denn die Übertragungen reduzieren? Und FFP2-Masken sind da super, super effektiv.
Ja.
Mit FFP2-Masken kannst du 4 Stunden an einem Corona-Patienten arbeiten, ohne dass du dich ansteckst. Das ist ein sinnvoller Schritt aus infektiologischer Sicht. Und wenn wir sagen Zero Covid, dann müssen wir die deutschlandweit zur Pflicht machen.
Ist aber bisher noch nicht geschehen.
Wird wahrscheinlich heute passieren, ne?
Ich hoffe es ja.
Aber es gibt einfach Einschränkungen. Und man muss einfach sagen, FFP2-Masken sind anstrengend, sind nicht für den ganzen Tag geeignet und die Leute sollen zu Hause bleiben. Mhm. Das ist der Sinn. Und wenn sie denn rausgehen, wenn es denn sein muss, dann aber mit FFP2-Maske. Das ist keine perfekte Lösung. Aber es ist eine Lösung.
Ich kann ja mal von mir reden. Ich trage ja die Maske, die FFP2-Maske schon seit 2-3 Wochen, weil ich die von der Apotheke bekommen habe, weil ich Risikopatient bin. Und mir fällt es tatsächlich gar nicht so schwer, durch die Maske zu atmen. Ich habe den jetzt natürlich noch nicht beim Treppensteigen in den 5. Stock benutzt. Aber so beim Gehen in der Bahn und so weiter ist es für mich nicht super anstrengend. Deswegen, es ist schon okay.
Es ist genau, man kommt damit klar. Ja, es ist nicht der Hammer, aber man kommt damit klar.
Aber für 15, 20, halbe Stunde ist es aus und ich denke, dieses Opfer kann man auch bringen. Jetzt zu den Maßnahmen nochmal. Es werden Uni-Prüfungen, und das kann ich bestätigen, weil ich am Samstag tatsächlich auch eine Uni-Prüfung habe, noch in Präsenz abgehalten.
Das heißt, Facharztprüfungen nicht. Ich habe demnächst Facharztprüfung und ja. Das funktioniert so, dass ich in einem Raum sitze und die Facharztprüfer sitzen in einem anderen Raum und dann wird man über irgendein Programm zusammengeschalten. Also okay.
Wird es mündlich stattfinden dann?
Ja.
Okay.
Ja.
Nee, bei uns ist es tatsächlich noch so, wir sitzen alle in einem Raum, natürlich mit Abstand. Wir müssen FFP2-Maske tragen. Die Klausur wurde verkürzt von 90 Minuten auf 60 Minuten. Das heißt, wir sind kürzer in einem Raum, aber sie findet tatsächlich statt.
Ja, das ist ja wurscht. Das kannst du auch 90 Minuten lassen.
Ja,
also das ist kritisch, ne? Mit FFP2-Maske eine Klausur zu schreiben, wo man sagt, okay, naja, gut. Also, da ist ja eine Frage der Sauerstoffaufnahme und so, halte ich schon für problematisch. Also das, wenn man da klagt, kann ich mir vorstellen, dass das durchgeht. Also da muss für jeder bestehen.
Ja, das heißt, wenn ich nicht bestehe, dann schiebe ich es auf die FFP2-Maske.
Na gut, ich halte das für den, also du musst ja vor so einer Prüfung bestätigen, dass du dich physisch und psychisch in der Lage fühlst und du kannst, also du bist per Definition physisch nicht in der Lage, Höchstleistung zu bringen mit einer FFP2-Maske auf der Nase.
Ja.
Und da muss man halt auch sagen, nochmal, Ausnahmesituation, die Leute sollen zu Hause bleiben. Warum um alles in der Welt werden denn Klausuren in Präsenz mit so vielen Leuten im Raum geschrieben? Das ist ja schon fast, also das grenzt schon fast an einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Finde ich sehr kritisch. Welche Uni ist das nochmal?
Das sage ich jetzt nicht. ja, also sehe ich auch kritisch tatsächlich. Vor allem, es gibt ja so viele andere Möglichkeiten. Es gibt Open Book Laws und ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
Nee, was ist das?
Man schreibt quasi eine Prüfung zu Hause, die kriegt man digital zugestellt und der Prüfer schaut quasi zu, wie du, also per Online, Zoom, wie auch immer, Webinar, dass du die Prüfung schreibst am PC und die können tatsächlich kontrollieren, was du da eingibst und können dich auch dabei sehen.
Ja, der wird ja große Freude haben, der Prüfer.
Ja, aber es ist eine gute Lösung, sag ich mal. Oder man könnte die Prüfungen mündlich abhalten, womit ich jetzt auch kein Problem hätte, weil im Endeffekt das, was die fragen, können sie mich auch mündlich fragen.
Genau. Also das denke ich eben auch.
Das und also, ist halt die andere Sache, weil muss es sein? Ich glaube nicht, aber wie gesagt, ich gehe Samstag hin. Ich habe keine andere Wahl und ja.
Also das ist kritisch.
Das ist kritisch. Ja, jetzt sind deutschlandweit 1,1 Millionen Menschen schon geimpft in Deutschland. Tatsächlich mehr, als ich gedacht habe, ehrlich gesagt. Sind ja ein Achtzigstel.
Juhu.
Die BioNTech-Impfstoffe.
Ein Achtzigstel in einem Monat, nur noch 80 Monate.
Nur noch 80 Monate, ja. Weitere Impfstoffe werden ja jetzt folgen demnächst. So, jetzt sind wir hier bei dir in der Arztpraxis. Du wurdest noch nicht geimpft, ne?
Nein, und mein Impftermin für nächsten Montag ist mal wieder abgesagt worden. Ja. Jetzt zum dritten Mal.
Okay, alles klar. Wie schaut denn aktuell dein Praxisalltag aus? Also ich kann mir vorstellen, dass natürlich, du hast letzte Woche schon gesagt, weniger Patienten kommen. Aber grundsätzlich, wie verhalten sich diese? Wie machst du das in der Praxis? Du bist ja dein eigener Herr in der Praxis.
Jawohl.
wie gehst du damit um?
Eigentlich merkt man es hier gar nicht so sehr. Also die Patienten sind alle ganz brav. haben eine FFP2-Maske auf. Du siehst es ja im Sprechzimmer, gibt es auf dem Boden klare Markierungen, bis wohin der Patient darf. Mhm. Bei der körperlichen Untersuchung ist es ein bisschen schwierig. Da muss man eben echt drauf achten, dass die Maske ordentlich sitzt, beim Ultraschall auch. Und ansonsten dürfen bei uns nur zwei Leute in die Praxis gleichzeitig. Einer im Wartezimmer, einer im Sprechzimmer oder im Labor oder so. Und damit kriegen wir den Praxisalltag eigentlich ganz gut geregelt. Ja. Und es gibt natürlich so, man muss halt sagen, es gibt solche Geschichten wie, ich komme ohne Termin in die Praxis, weil ich Husten, Schnupfen, Fieber habe. Das gibt's nicht mehr. Ne? Das hat ja früher den Großteil des Dezember bis März-Klientels ausgemacht. Mhm. Die hat gekommen, sind, mir geht's nicht gut, ich habe Kopfschmerzen, ich brauche eine Krankmeldung oder vielleicht irgendwie ein bisschen Hustensaft oder so. Ja, und das ist weg, komplett.
Okay.
Und das macht den Praxisalltag eigentlich ganz vorhersehbar und ganz gemütlich. Also,
entspannt.
Ja, naja, entspannt. Also wir machen witzigerweise, wir zählen ja immer so ein bisschen die Patienten, die kommen und gucken, ob wir da auch ganz gut sind. Und wir machen mittlerweile, also ganz lustig, nicht weniger Patientendurchsatz in Anführungszeichen als in anderen Zeiten, nur eben strukturierter. Also da kann man sich sicherlich auch einiges für Post-Covid beibehalten.
Und wie schaut jetzt du bist ja noch im ärztlichen Bereitschaftsdienst, wie schaut's da aus? Testest du aktuell viel oder was ist deine Hauptaufgabe
momentan? Nein, witzigerweise hat das auch total, also wir haben jetzt ein Jahr lang eigentlich nur getestet oder sind zu irgendwelchen Kranken gefahren, zu denen wir eigentlich nicht wirklich fahren konnten, weil die unter Quarantäne standen und du ja sowieso nichts machen kannst, außer meine Sauerstoffsättigung messen und gucken, muss die ins Krankenhaus oder nicht. Und das hat jetzt in den letzten anderthalb, zwei Wochen total abgenommen. Also das Thema Infekt als Beratungsanlass den ärztlichen Bereitschaftsdienst zu rufen, ist meiner Erfahrung nach total in die Knie gegangen. Wir haben viel so Rückenschmerzen und so, weil die Leute dann ganz auf der Couch sitzen.
Ja, verständlich.
Aber das Thema Covid war jetzt in den letzten drei Diensten nur sehr peripher. Das ist zumindest meine interessante Feststellung.
Wer wird auch, also ich weiß nicht, wie es ja sonst war vor Corona, da warst du eher eingesetzt bei so, ja, was heißt größeren Sachen, das ist jetzt blöd gesagt, aber wenn jemand Brustschmerzen hatte, Gefahr auf Herzinfarkt, irgendwelche, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das irgendwie noch erklären.
Das sind zwei unterschiedliche Aufgaben. Das eine ist der ärztliche Bereitschaftsdienst. Da kommen solche Fälle in der Regel nicht vor. Das sind halt Patienten, die ein medizinisches Problem haben, was ihres Erachtens nach nicht bis zum nächsten Werktag warten kann. Das ist nochmal ganz, kann man sehr variabel sehen, ob das jetzt so ist oder nicht, aber sei mal so dahingestellt. Und das, was du ansprichst, ist der Notarztdienst. Das ist was ganz anderes. Da kommst du mit Tatütata an. Das mache ich auch. Ist am Sonntag. Mal gucken, was da so abgeht. Und es sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Also hat sich tatsächlich momentan die ganze Sache ein bisschen beruhigt und du machst so grundsätzlich momentan dasselbe, was du vor Corona gemacht hast.
Ja, aber das ist eine sehr zeitlich limitierte und eine sehr subjektive Einordnung. Ne? Das wage ich nicht in Ansätzen zu sagen, ob man das verallgemeinern kann. Das ist meine Erfahrung der letzten anderthalb, zwei Wochen, die einfach Zufall sein kann.
Jetzt ist es ja auch so, dass so viele Leute sich nicht an der Grippe oder sowas, an der Erkältung überhaupt infizieren an anderen Personen, weil wir natürlich alle eine Maske tragen.
Genau, wie auch.
Ist es eine Sache, also ich sehe das ja total an mir. Ich war letztes Jahr kaum krank, ich glaube einmal, aber nur ganz kurz und ich bin sonst echt häufig krank. Ich bin einfach anfällig dagegen. Ich habe ein schlechtes Immunsystem. Ich weiß es nicht. Kannst du dir vorstellen, dass die Maßnahmen, beziehungsweise halt nicht die Maßnahmen im Ausgangsbeschränkungen und so weiter, sondern eher in Bezug auf Masken im Nachhinein, dann später nach Corona, ich hoffe, die Zeit wird es geben, tatsächlich noch standhält?
Nein. Also Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Hat auch keiner mehr Bock drauf. Ne? Ich kann mir schon vorstellen, dass wir haben eine gewisse Abstandstoleranz eingeübt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das bleibt, weil ich finde das auch nicht unangenehm. Wann hast du das letzte Mal den schlechten Atem von deinem Gegenüber gerochen?
Das ist schon lange her.
Ich muss mich nicht jedes Mal umarmen und also menschliche Nähe ist was Schönes, aber nicht mit jedem. Und ich glaube, dass das schon Dinge sind, die bleiben. Wir werden vermutlich, nur meine Einschätzung, einfach so dieses ganz nah beieinander, da werden wir so ein Programm dagegen jetzt haben. Wir werden das nicht mehr so mögen, nicht mehr so wollen. Wir werden uns da unangenehm berührt fühlen. Du musst ja nur mal schauen, wenn du jetzt einen Film guckst von vor Corona und da sind irgendwie mehrere Leute, die irgendwo anstehen, dann zuckst du sofort innerlich zusammen und denkst dir so, wo sind die Masken? Wieso halten die keinen Abstand? Um Gottes Willen!
Ja, ja.
Und ich glaube, dass das schon so ein Verhaltensmuster ist, was bleibt, aber die Masken, das glaube ich nicht.
Kannst du dir nicht vorstellen, dass es zum Beispiel auch hier in der Arztpraxis so sein wird? Also mir würde das jetzt nichts ausmachen, wenn ich Symptome habe, irgendwas, keine Ahnung, Halskratzen, Husten oder so, dass ich da eine Maske aufsetze. Also damit hätte ich jetzt kein Problem, wenn ich tatsächlich krank bin und zum Arzt muss, damit ich die anderen Leute nicht anstecke.
Ja, das wäre sicher sinnvoll, aber ich glaube es nicht. Also ich glaube, die Leute haben einfach so die Schnauze voll von Masken. Klar, die andere Völker, China oder die ganzen asiatischen Völker, die machen das und das ist auch nicht schlecht. Und das wirkt ja auch. Ja. Aber ich glaube, wenn der Tag kommt, wo es heißt, die Maske kann ab, siehst du binnen ein paar Stunden niemand mehr mit Maske, weil einfach keiner mehr Bock drauf hat.
Ja.
Und das geht mir auch so.
Ja.
Wobei, jetzt wo es so kalt war und ich habe längere Spaziergänge machen müssen, weil ich zum Beispiel zu euch gelaufen bin oder so, war das mit der Maske keine blöde Sache. Das hat nämlich schönes Gesicht warm gehalten.
Ja, diesen Effekt habe ich auch gespürt.
Ich habe dann gedacht, okay, jetzt darfst du abnehmen, als ich in irgendeiner Nebenstraße war. Und dann habe ich mir überlegt, nö, warum eigentlich? Ist doch ganz gut so.
Und man wird nicht mehr dumm angeschaut, wenn man sie aufhat. Also
genau.
Da schaut echt niemand mehr. Ja gut, das waren meine Fragen. Es hat sich tatsächlich ja nicht so viel geändert zu letzter Woche. Deswegen gibt es nicht so viele Neuigkeiten. Aber dafür hoffentlich nächste Woche. Wir werden sehen, was heute beschlossen wird.
Genau, und wir können mal das Video erwähnen, was am Donnerstag kommt. Das wolltest du eigentlich mit mir heute besprechen. Und ich habe gesagt, nein, das kommt im Video,
ja.
Nämlich die Frage der Corona-Toten. Ja, es gibt ja immer auch ehrlich mit der, also nein, stopp, Corona-Impftoten. Man muss ja auch immer ehrlich mit der Situation umgehen und man muss ja auch immer, darf ja jetzt nicht alles beschönigen und alles unter den Teppich kehren. Eigentlich darf man gar nichts unter den Teppich kehren. Und da gibt es ja so Fallberichte von 23 nach der Impfung gestorbenen Norwegern oder von einem Feuerwehrmann, der kurz nach der Impfung kollabiert ist und tot war oder von einer Krankenschwester, die Frau Dover, die nach der Impfung umgefallen ist und angeblich tot ist. Und es gibt ganz viele von solchen Berichten. Und ich habe mir tatsächlich mal die Arbeit gemacht, dem nachzugehen. Das war gar nicht so einfach. Und habe ein paar aufgegriffen für das Video am Donnerstag, 19 Uhr auf unserem YouTube-Kanal, der DocPod. Und außerdem geht es noch um die Frage, macht die Impfung unfruchtbar? Und wenn nein, warum ist dieses Gerücht überhaupt aufgekommen? Und was sind Nanopartikel? Und sind sie wirklich gefährlich? Sind sie in der Impfung enthalten? All das werde ich am Donnerstag im Video adressieren. Da dürft ihr euch drauf freuen. Das wird sicher gut. Und darf dann jetzt hier tatsächlich auch Tschüss sagen. Bleibt gesund. Geht achtsam mit euch um und habt eine trotz Maßnahmen, Corona und dieser ganzen irren Zeit schöne Woche.
Ja, habt eine schöne Woche und genießt den Schnee, falls ihr noch einen habt. Wir haben ihn nicht mehr. Momentan schneit's, aber ja, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin. Dieser DocPod wurde gesponsert vom Medic Center Nürnberg, Ihr Partner in Gesundheitsfragen und rund um die Grippeimpfung.